ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Oliver Barter.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und zugleich Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg. Das klingt nach ziemlich viel Arbeit, Herr Barter. Zu viel Arbeit?
Ja, der Tag ist schon gut gefüllt, sodass mir abends dann auch nicht langweilig wird.
Das sind zwei Verbände, die Sie repräsentieren als Hauptgeschäftsführer und auch ja, leiten. Was repräsentieren Sie denn da genau?
Die beiden Verbände sind durchaus verschieden ausgerichtet. Das eine ist der Tarifarbeitgeberverband. Da sind wir Sozialpartner der Gewerkschaft der IG Metall. In dem Rahmen stehen arbeitspolitische, arbeitswirtschaftliche Themen im Vordergrund, währenddessen der Unternehmerverband Baden-Württemberg die gesamte Industrie und Wirtschaft in Baden-Württemberg repräsentiert und an die 70 Verbände mit in sich vereint hat. Und damit sind wir Repräsentant der baden-württembergischen Wirtschaft.
Also eine Stimme der Wirtschaft. Wo machen Sie die geltend? Also liegen Sie der Politik im Ohr oder versuchen Sie, die Gewerkschaften platt zu machen? Oder beides?
Der Plattmachen ist eine schwierige Formulierung. Wenn wir mit den Gewerkschaften im Austausch sind, muss ein Interessenausgleich im Vordergrund stehen. Plattmachen klingt mir ein bisschen arg kapitalistisch und stereotyp. Und der Unternehmerverband richtet sich an die Politik und da haben wir die Landespolitik. Wir haben aber auch Europa. Wir sind in dem Büro in Brüssel repräsentiert und wir sind natürlich auch sehr stark in Berlin engagiert.
Dass Sie jetzt beide Verbände leiten, das ist, glaube ich, ein Novum mit Ihrer Person jetzt. Oder war das vorher, hat das Ihr Vorgänger auch schon
genau
so gemacht?
Genau, mein Vorgänger hatte auch beide Rollen und das macht durchaus Sinn, weil die Metall- und Elektroindustrie natürlich einen sehr großen Teil der baden-württembergischen Wirtschaft ausmacht. Wir sind in Baden-Württemberg die Herzkammer der deutschen Industrie. Also 30% der Industrie sind hier allokiert und damit ist es schon auch ein Abbild der gesamtdeutschen Wirtschaft.
Aber Sie, Herr Barter, Sie sind ja ein Import, ein Hessen-Import, könnte man sagen. Da sind Sie nicht nur geboren, sondern Sie haben dort auch Ihre Stationen durchlaufen, aber fachlich absolut in der Nähe von dem, was Sie jetzt hier machen.
Genau, das Tarifgeschäft ist letztlich ein arbeitsrechtliches. Und ich durfte ja schon üben in Hessen als Verhandlungsführer der Mittelgruppe und als Vorstandsmitglied bei Hessen Metall. Habe ich durchaus Verband kennenlernen können, da aus der Ehrenamtsperspektive, währenddessen ich ja jetzt im Hauptamt bin und das ist dann doch nochmal eine andere Sichtweise.
Wo ist da der Unterschied?
Das Ehrenamt stellt den Vorstand und repräsentiert die Unternehmen, währenddessen das Hauptamt das operative Geschäft natürlich verantwortet. Und in der Rolle habe ich 270 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu führen. Also es ist so eine kleine CEO-Rolle, die natürlich dann zusätzliche Herausforderungen noch hat.
Aber Sie haben durchaus auch Erfahrungen gesammelt in Ihrem Berufsleben, auch in der Wirtschaft. Also Sie waren zum Beispiel bei Bosch, aber nicht hier in Baden-Württemberg, sondern auch in Hessen.
Ja, ist nicht ganz richtig. Ich habe zuletzt das Personalgeschäft der Bosch Thermotechnik betreut. Und da gibt es in Wernau ein großes Werk, wo noch Produktion, Entwicklung ist, wo die Geschäftsführung sitzt. Also so habe ich schon ein bisschen baden-württembergische Luft schnuppern dürfen. Und die Konzernmutter, die sitzt ja nun auch hier, sodass ich so ganz fremd in Baden-Württemberg nicht bin.
Was ist denn, also haben Sie schon so Spezialitäten kennenlernen dürfen, die die Wirtschaft hier im Südwesten hat? Also sie ist ja erstmal verdammt stark, das ist zumindest ihr Image bisher.
Das war für mich auch ein Treiber, mich nach Baden-Württemberg zu orientieren. Wenn Sie gestalten wollen, wenn Sie Einfluss nehmen wollen, dann können Sie das hier viel, viel stärker und besser tun, weil es einfach einen ganz großen Teil der bundesdeutschen Wirtschaft repräsentiert. Und schnuppern, ich bin jetzt reichlich 2,5 Jahre da, da ist die Schonzeit vorbei.
Schnuppern haben Sie gesagt. Ich habe nicht schnuppern gesagt.
Also Schonzeit ist vorbei. Ich besuche ganz regelmäßig Unternehmen, schon im ersten Jahr wirklich unterwegs im Flächenland Baden-Württemberg, um den Unternehmern zuzuhören, aber eben auch um zu verstehen, wie es um die Wirtschaft steht. Sie haben zum einen Statistik, wir werten die wirtschaftliche Lage aus mit vielen Instituten, das IW war ja schon hier. Aber Sie kriegen natürlich einen viel besseren Eindruck, wenn Sie vor Ort sind und mit den Unternehmern sprechen.
SWR1-Leute mit Oliver Barter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und der Unternehmer Baden-Württemberg. Kleine Ergänzung zu unserem Gesprächsstart kommt von Thomas Plemenig aus Steinheim an der Mur. Der schreibt, der Arbeitgeberverband Südwestmetall ist nicht nur Sozialpartner der IG Metall, sondern auch der christlichen Gewerkschaft Metall CGM. Ich finde, das gehört auch gesagt.
Das stimmt, wir zeichnen mit der CGM Tarifverträge nach. Die CGM ist eine anerkannte Gewerkschaft in unserem Umfeld.
Ja, er ist auch nicht zufällig, hat er auch transparent gemacht, auch Mitglied der großen Tarifkommission. Kennen Sie ihn?
Ich kenne ihn persönlich nicht.
Okay. Was sind Sie denn, also Sie sind ja erfahrener Tarifverhandler, haben jetzt, glaube ich, Ihre ersten Tarifverhandlungen mit der IG Metall hinter sich gebracht, letztes Jahr im Herbst. Was muss man da für ein Typ sein? Also sind Sie jetzt ein harter Hund oder besonders empathisch oder ein Manipulator oder was ist da wichtig?
Ach Gott, wichtig ist, dass Sie Ihr Geschäft fachlich verstehen, das heißt im Austausch mit den Unternehmern die Wirtschaft verstehen, um mit der IG Metall die Bedürfnisse der Unternehmer auch zu diskutieren. Und zusätzlich persönlich jemand sein, der durchaus einen Interessenausgleich auch gestalten kann und auch will. Es ist nie der Klassenkampf, der zum Ziel kommt. Es ist nie der harte Hund, der irgendetwas durchboxt, sondern es geht immer um das Reiben und dann um einen bestmöglichen Kompromiss. Und wo das Pendel da ausschlägt, entscheidet sich in der Regel an der wirtschaftlichen Situation und auch an der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft.
Aber es geht natürlich auch um ein gutes Ergebnis für Ihren Verband.
Genau, das ist das gute Ergebnis für den Verband, wenn wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in einer Tarifrunde berücksichtigen können und die Unternehmer nicht überfordern.
Ja, über die wirtschaftliche Situation müssen wir sprechen. Machen wir jetzt auch. Wir reden ja heute vorwiegend über die Wirtschaft im Südwesten. Aber wir haben nach wie vor einen Krieg in der Ukraine. Wir haben keine Aussicht auf ein Ende dort des Krieges. Wir haben einen Angriff Israels auf den Iran, der sich jetzt auf einen Krieg ausgeweitet hat im Nahen Osten. Der Nahe Osten ist äußerst instabil im Augenblick. Inwiefern schauen Sie da als Verbandspräsident besorgt auf solche Lagen? Oder wie schauen Sie überhaupt auf solche Lagen?
Wir schauen erstmal ganz persönlich auf solche Lagen, wo man sich fragt, was passiert gerade bei uns globalpolitisch und was tun wir uns auch aus einer Menschenrechtsperspektive hier an. Ich glaube, das muss man einfach mal voranstellen, um nicht einfach immer nur im Tagesgeschäft die Dinge zu bearbeiten. Und dann schauen wir wirtschaftspolitisch drauf, weil nichts bleibt ja ohne Auswirkungen auf unsere Unternehmer, die in der Ukraine natürlich vor dem Ukraine-Krieg Geschäfte gemacht haben, die jetzt wirtschaftlich mit der Ukraine verbunden sind. Wir schauen auf den Nahen Osten. Gerade heute die Diskussion, was passiert, wenn die Straße von Hormus blockiert wird. Wie wirkt sich das denn auf unsere Energiekosten aus, wenn Ölpreise dann ganz enorm steigen? Das versuchen wir aufzugreifen, zu verstehen und dann auch mit unseren Unternehmern zu diskutieren.
Wie wirkt sich das denn dann zum Beispiel aus? Also welche Befürchtungen haben Sie da, wenn wir jetzt einen nachhaltig steigenden, erheblich steigenden Ölpreis hätten?
Die Situation ist dann ein weiterer Tropfen auf dem Fass, was gerade am Überlaufen ist, was die Belastung der Unternehmer betrifft. Wir haben die Transformation, ganz klassisch, Verbrenner geht weg, hin zur Elektromobilität mit hohen Investitionsbedarfen. Wir haben hohe Arbeitskosten, wir haben fehlende Strukturreformen, wir haben enorm hohe Energiekosten. Und dann kommen zusätzliche Treiber von außen zu, Zölle wären hier zu nennen, das erratische Vorgehen der US-Administration verursacht enorme Unsicherheit. Und dann kommen weitere Unsicherheiten aus der Energieperspektive hinzu, wenn wir nicht wissen, wie die Energieversorgung aufgrund des Nahostkrieges dann sicherzustellen ist.
Also Sie können Trumps Zollpolitik, die er wirklich ganz, ganz toll findet, können Sie nichts abgewinnen als Südwestmetallverband, Unternehmerverband Baden-Württemberg?
Dann können wir wenig abgewinnen, um es deutlich zu sagen, gar nichts abgewinnen. Und das ist ja auch Volkswirtschaft vermutlich erstes Semester. Es ist nachgewiesen, dass Wirtschaft und Welthandel immer dann funktioniert, wenn es als Freihandel organisiert ist, wenn man Handelsabkommen hat. Mercosur ist in der Ratifizierungsphase, da hoffen wir alle, dass das jetzt vorangeht. Und Zölle immer dazu geführt haben, dass sich Waren verteuern, dass Inflation steigt und dass letztlich am langen Ende auch Innovation nicht mehr stattfindet, wenn ich gewisse Produkte oder Bereiche protegiere. Und damit ist eine Zollpolitik, die wir jetzt erleben, sicherlich ein ganz großes Handelshemmnis. Und erschwerend kommt jetzt noch dazu, selbst wenn man über Zölle spricht und die festlegt, Wir haben ja jeden Tag einen anderen Satz. Von daher kann man sich ganz schwer darauf einstellen. Also das ist eine sehr, sehr ungünstige Situation, wenn ich das mal ganz freundlich formulieren darf.
Schauen wir mal, Herr Barter, auf die einzelnen Branchen in der Metall- und Elektroindustrie. Da gab es jetzt vor kurzem auch wieder Zahlen. Da sind auch Sie auf den Plan getreten und haben was gesagt. Es steht nämlich nicht so wahnsinnig gut um die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg.
Das ist richtig. Wir haben zuletzt Mitteilung bekommen, dass Umsätze im ersten Quartal wieder ganz leicht angestiegen sind. Da sind wir im 1%-Bereich unterwegs. Viele Institute nahmen das auch zum Anlass zu sagen, wir sehen den ersten Silberschweif am Horizont. Wenn man genau hinschaut, ist das aber völlig unausreichend für das, was wir gerade vor der Brust haben. Wir haben seit dem Höchststand 2019 in der M&E-Industrie 50.000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg verloren. Wenn man bundesweit schauen würde, ist das fast sechsstellig, sicher sechsstellig. Und damit haben wir hier, ich hatte das an einer anderen Stelle schon gesagt, einen wirklich beklagenswerten Zustand. Die Belastung der Wirtschaft ist aktuell enorm hoch. Und die leichten Umsatzsteigerungen, die wir jetzt sehen, sind aus meiner Sicht keine Wende, sondern Vorzieheffekte im Hinblick auf die Zolldiskussion, die wir eben gerade besprochen haben.
Also Sie sind da nicht bei Joachim Nagel zum Beispiel, dem Bundesbankpräsidenten, der jetzt gesagt hat, die deutsche Wirtschaft könnte in diesem Jahr, nachdem das Wachstum jetzt im ersten Quartal, Sie haben ja gerade gesagt, in der M&E-Industrie, also wir sagen immer M&E, meinen Metall und Elektro.
Genau.
Die Erwartungen dann seiner Ansicht nach doch etwas übertroffen hatte, dass wir vielleicht so eine Art Mini-Wachstum dieses Jahr doch hinkriegen.
Wenn man solche Aussagen liest, und das IFO hat sich ja ähnlich geäußert, und die Berichte dann ganz zu Ende liest, dann kommt dann immer unten so ein kleiner Disclaimer, wo darauf hingewiesen wird, dass all das nur dann zu erwarten ist, wenn die Strukturreformen, die wir auch anmahnen, dann tatsächlich angegangen werden. Und damit haben wir es hier mit viel Psychologie zu tun. Wirtschaft ist sehr viel Psychologie. Stimmung ist immer auch der Start für eine Wirtschaftswende hin zum Besseren. Mhm. Aber wenn wir die Zahlen ablesen, wenn wir die Situation am Arbeitsmarkt anschauen, ein Indikator, der hier relativ deutlich ist, sind zum Beispiel die Kurzarbeitszahlen, die auf dem Niveau sind von 2010 in etwa. Nur während Corona waren wir höher. Und damit sind sehr viele Betriebe offenbar ganz stark unterausgelastet. Und damit habe ich momentan wenig Hoffnung zu sagen, wir kommen jetzt hier in die Wachstumsschiene.
Ja, Sie haben natürlich recht, man muss immer den ganzen Artikel lesen, auch alles, was er gesagt hat. Er hat das nämlich tatsächlich auch so verbunden, hat gesagt, wir brauchen dafür aber auch Strukturreformen. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber eine Frage dann schon, also die Weltkonjunktur, die ist ja robust und es gibt ja Wachstum auch in Europa. Warum schwächelt die Branche Metall- und Elektroindustrie insbesondere hier in Südwesten?
Im Südwesten, wie auch ganz in der Republik, schwächeln wir. Und das ist eine Mischung aus sehr, sehr vielen Faktoren. Der eine Faktor, den wir haben, ist, dass die Transformation schleppender verläuft, als viele, viele Unternehmen sich das vorgenommen haben. Es ist sehr viel in Elektromobilität, in Dekarbonisierung investiert worden. Das wird aber gar nicht abgerufen. Ich habe Unternehmer getroffen, da stehen Maschinen, die für siebenstellige Beträge angeschafft worden sind, die außer dem Probelauf noch nie gelaufen sind.
Zum Beispiel? Also was für Maschinen sind das?
Ja, wenn Sie Batteriehalterungen zum Beispiel produzieren wollen, das Aluguss, die Batterien müssen irgendwo rein. Und da gibt es Maschinen, die diesen Guss herstellen. Und dann steht diese Maschine, weil es einfach keine Aufträge gibt, die da abgerufen werden. Aber die Investition dort steht, die Investition dort abgeschrieben werden muss. Gleichzeitig aber ein auslaufendes Produkt, der alte Verbrenner, weiter betätigt werden muss. Das heißt, ich habe beide Technologien am Start. Ich habe im Zweifel gar nicht die Fabrikkapazitäten, beides zu bedienen. Das ist eine ganz starke Belastung. Hier wird es darum gehen müssen, dass wir diese Transformation beschleunigen. Ladeinfrastruktur, wo können wir bitte in Stuttgart am Straßenrand gut parken, wenn ich jetzt mitten in der Stadt wohne und mein Auto laden? Also es sind rein praktische Fragen, die wir lösen müssen. Und zudem, gerade auch im Südwesten, kommen die Standortfaktoren, das Lohnniveau. Wir haben ein Durchschnittsentgelt in der M&E-Industrie in Baden-Württemberg. Das liegt über 70.000 Euro im Jahr. Das muss verdient werden. Und das verdiene ich nur, wenn ich innovativ unterwegs bin, wenn ich eine hohe Produktivität im Betrieb habe, und nicht, wenn ich alles Geld zusammenhalten muss, weil ich gerade in der Transformation beide Prozesse gleichzeitig bedienen muss.
Herr Barter, Sie haben gerade, um zu erklären, warum die Wirtschaft im Südwesten so schwächelt, dieses Beispiel mit der Maschine, die siebenstellige Maschine, die etwas siebenstellig teure Maschine, die etwas Spezielles herstellt, was jetzt plötzlich gerade gar nicht gebraucht wird. Wo liegt da jetzt das Problem? Hat man die Entwicklung der Wirtschaft falsch eingeschätzt oder sind es wirklich die Rahmenbedingungen, die da einfach schlecht sind oder sind es dann doch die Faktoren von außen?
Es wird eine Mischung aus allem sein. Wenn Sie die Transformation hin zur Elektromobilität als Beispiel nehmen, sehen wir, dass viele Bedingungen sich so nicht erfüllt haben, die dazu führen könnten, dass Produktionen im Rahmen der Elektromobilität ausgelastet werden. Der Kunde interessiert sich offenbar nicht in dem Maße für die Fahrzeuge, wie die Industrie und die Politik sich das vorgestellt haben. Und das ist ja keine Entscheidung, die aus dem Bauch raus getroffen wird. Wenn Sie in der Stuttgarter Innenstadt wohnen und wollen Ihr Fahrzeug laden, dann sind Sie sehr limitiert, was die Anzahl der Ladesäulen betrifft. Und selbst wenn Sie welche haben, ist das zur Verfügung stellen der Energie an der Stelle ja auch nicht immer ganz unkompliziert.
Mhm. Ja gut, das hatten wir vorhin. Die Infrastruktur ist nicht so, wie sie sein könnte. Nehmen wir mal das Beispiel Elektroautos. Die sind ja auch teuer, die muss man sich auch leisten können. Die Leute halten ihr Geld im Augenblick eher zusammen. Das ist das, was man so ein Gefühl hat. Man könnte aber den Eindruck gewinnen, war die Wirtschaft überhaupt so überzeugt von Elektromobilität oder ist das etwas, was die Politik der Wirtschaft aufs Auge gedrückt hat?
Wir haben als Unternehmer immer wieder gesagt, dass eine Festlegung auf einer Technologie, und da sind wir nicht nur bei den Elektroautos, sondern sind wir zum Beispiel auch bei den Wärmepumpen, der falsche Weg ist, sondern dass wir für Technologieoffenheit plädieren, sodass dann sich das beste Produkt an der Stelle durchsetzt, was dann auch wettbewerbsfähig produziert werden kann hier bei uns und vom Kunden auch akzeptiert ist. Das kann ein Elektroauto sein, das kann aber auch etwas anderes sein, das kann die Wärmepumpe sein, aber es kann auch was anderes sein. Das ist Innovation, das war in der Vergangenheit immer sehr erfolgreich. Hier hat man sich aber in beiden Fällen festgelegt auf die Technologien, sie vorgeschrieben, nur der Kunde hat sie nicht akzeptiert. Mhm. Und damit wird es kein Erfolgsmodell.
Aber man muss das Ganze ja auch vor dem Hintergrund sehen, den man jetzt in letzter Zeit immer wieder gerne mal ausblendet, den Klimawandel, den man irgendwie mit ins Kalkül nehmen muss und deshalb vielleicht auf die Elektromobilität schaut.
Das ist richtig. Dekarbonisierung ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir nicht drum rum. Alle Unternehmen arbeiten an dem Thema, dass wir hier den Klimawandel tatsächlich in den Griff kriegen und die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, auch erreichen. Das bedingt aber keine starren Vorschriften oder gar starre Jahreszahlen, sondern hier würde ich mit einem gesunden Pragmatismus rangehen, das Ziel im Auge behalten und darauf hinarbeiten, zu schauen, wo bekomme ich Stromleitung hin, wie kriege ich Netzversorgung hin und welches Produkt hilft mir auf dem Weg dorthin. Aber starre Ziele, enge Flottengrenzen verschärfen eine Situation, die unserer Industrie nicht gut tut. Es gibt weitere Punkte. Auch der Wettbewerb aus Asien hat sich natürlich hier viel besser in Position gebracht. Die chinesischen Hersteller sind inzwischen, was das Thema Mobilität betrifft, sicher sehr viel ernst zu nehmen, als das in der Vergangenheit war.
Ja, so ein bisschen was verschlafen, muss man schon zugeben, hat die Wirtschaft vielleicht hier im Südwesten auch an Entwicklung? Weil dass die Chinesen an uns vorbeiziehen, das kann ja eigentlich niemand wirtschaftlich wirklich wollen.
Das kann keiner wirtschaftlich wollen. Wir brauchen die Beschäftigung hier. Wir können uns nicht darauf beschränken zu sagen, in Baden-Württemberg bieten wir nur noch Dienstleistungen an. Damit werden wir unseren Wohlstand nicht sichern, sondern tatsächlich in die Deindustrialisierung rutschen. Aber ich kann Innovation nur dann finanzieren, wenn ich auch einen Markt dafür habe. Und der braucht Rahmenbedingungen und das sind vor allem die Standortfaktoren.
Sie haben vorhin schon den Begriff Veränderungsprozesse, also Transformation angesprochen, da Dekarbonisierung auch schon angesprochen, Digitalisierung kommt noch dazu, die Veränderung der Arbeitnehmerschaft, Demografie. Ist die Industrie mit diesen Veränderungsprozessen überfordert im Augenblick?
Sie ist in jedem Fall sehr stark gefordert. Die Vielzahl der Veränderungen, die die Unternehmer gerade leisten müssen, ist ein richtiger Stein im Rucksack. Und ich merke, dass gerade bei kleinen Zulieferbetrieben und mittelständischen Unternehmen da die Luft ausgeht. Wir merken das, wenn sie durch die Fertigung laufen und ganz wenige Menschen sehen, weil die alle in Kurzarbeit sind, dann leben sie von ihrem Kapital. Und das ist irgendwann mal limitiert. Und wir müssen hier, wie man so schön sagt, ist pressiert, jetzt wirklich relativ schnell vorankommen und an den einzelnen Faktoren, und zwar an allen, gleichzeitig arbeiten, damit wir die Standortfaktoren so zurechtrütteln, um wieder voranzukommen.
Wir haben gerade über die Technologieoffenheit gesprochen, da kamen jetzt sehr viele Reaktionen rein. Das Thema emotionalisiert sehr. Wir gehen jetzt mal vielleicht aber auch darauf zu sprechen, schwache Absätze, schwache Nachfrage, keine Konjunktur, all das schwächt die Wirtschaft hier im Südwesten. Was brauchen denn die Unternehmen aus Ihrer Sicht? Was besprechen Sie da in Ihrem Verband? Was brauchen die Unternehmen im Südwesten jetzt konkret?
Die Unternehmen brauchen aus der politischen Perspektive Planungssicherheit, aber sie brauchen auch eine Entlastung, was die Kostensituation betrifft. Die Entlastung, gerade sitzt ja in Berlin die Politik zusammen zu dem Thema, ist ganz dringlich. Wir haben weltweit eine der höchsten Körperschaftssteuern, was die Unternehmen extrem belastet, Steuerbelastung. Wir haben aber auch Sozialleistungen, die die Unternehmer als Lohnnebenkosten erbringen müssen, die auf einem Niveau sind, die nicht mehr zu ertragen sind. Und damit haben gerade Unternehmen, die einen hohen Personalkostenanteil haben, und zum Teil haben wir mittelständische Unternehmen, die Personalkostenanteile von 50% und mehr haben, haben dann keinen Spielraum mehr, mit ihren Finanzen zu haushalten und zu investieren.
Was konkret würde denn da helfen? Also ich meine, der Ministerpräsident fährt jetzt aber nach Berlin, Winfried Kretschmann, und wird sagen, wenn ihr uns Steuereinnahmen wegnimmt, dann müsst ihr das auch wieder kompensieren. Also es kostet auch wieder Geld. Man hat ja den Eindruck, hier wird Geld geliehen und viel Geld ins System gesteckt mit Subventionen, wie auch immer man es nennt. Ist das tatsächlich eine nachhaltige Lösung?
Wir sprechen weniger über Subventionen und die Situation, die jetzt in Berlin gerade passiert, ist ja vorhersehbar. Wir haben das schon im Vorfeld gehört, wer bestellt, bezahlt. Dem ist eigentlich nicht zu widersprechen. Meine Erwartung an die Politik ist, dass sie sich im Vorfeld darüber austauschen und festlegen, wie die Maßnahmen dann auch umgesetzt werden. Dass wir die Abschreibungen brauchen für die Investitionen, dass wir bei der Körperschaftssteuer eine Senkung brauchen und nicht erst zum Ende der Legislaturperiode, wenn die Regierung vielleicht dann auch keine Verantwortung mehr dafür tragen muss. Das ist doch völlig klar. Aber jetzt laufen wir wieder in so eine Endlosschleife. Und die Maßnahmen können nicht umgesetzt werden. Und das ist Gift für die Wirtschaft und für die Industrie, weil keinerlei Planungssicherheit da ist. Und dann laufen wir Gefahr, dass selbst die Unternehmen, die mit ihrem Produkt am Markt gut zurechtkommen, dieses Produkt nicht mehr in Baden-Württemberg oder in Deutschland produzieren.
Bevor wir jetzt gleich zu den Rahmenbedingungen kommen, die sind ohne Zweifel wichtig und auch zur neuen Bundesregierung, mal die Frage, was kann und muss denn die Wirtschaft jetzt auch selbst tun? Weil vielerlei Rückmeldungen kamen jetzt zurück, weil Sie den Begriff Technologieoffenheit verwendet haben, dass man eben technologieoffen ja lange war und eben nicht erkannt hat, dass die Elektromobilität die Zukunft ist. Und das würden Sie ja wahrscheinlich auch nicht abstreiten. Das ist ja nur ein Punkt von ganz vielen, der die Metall- und Elektroindustrie betrifft. Also was muss die Industrie da selbst jetzt auch tun?
Also das ist völlig klar, dass der Weg beschrieben ist, ob das jetzt im Heizungsmarkt ist, wo das Gesetz jetzt gerade wieder in der Mache ist, oder auch bei der Automobilindustrie. Der Weg hin zu Elektro ist unstreitig und wird vorangehen. Die Industrie wird schauen müssen, dass Innovation wieder so stark ist, dass die Produkte dieses Alleinstellungsmerkmal wieder haben, was sie in der Vergangenheit auch hatten. Die deutschen Hersteller sind da gut unterwegs. Wir sehen sehr viele Initiativen mit neuen Modellen, die gerade kommen. Da nehme ich schon wahr, dass sich sehr viel tut. Auch der große Hersteller hier bei uns in Stuttgart hat jüngst präsentiert, was er da vorhat. Also Innovation muss wieder so gut sein und Produktivität muss wieder so gut sein, dass unsere Produkte so wie in der Vergangenheit am Markt auch wieder abgenommen werden. In einem Umfeld, wo der Wettbewerber anspruchsvoller geworden ist.
Ist das überhaupt ein wichtiger Punkt? Also waren wir so ein bisschen innovationsarm, ohne jetzt irgendjemanden sage ich mal, über die Füße fahren zu wollen mit so einer Bezeichnung. Aber waren wir ein bisschen innovationsarm? Die letzten Jahre in der deutschen Wirtschaft haben uns zu sehr ausgeruht auf irgendwas, was wir vor langer Zeit schon erreicht hatten?
Das denke ich nicht. Ich sehe die Situation, die ich eingangs beschrieben habe. Wir haben keine Klarheit gehabt, wo die Transformation hingeht. Der Kunde akzeptierte die Produkte, die von der Politik vielleicht gewünscht waren, nicht so gleich am Markt. Rahmenbedingungen haben nicht gestimmt. Netzausbau, Ladeinfrastruktur. sodass die Unternehmen sich sehr genau überlegen müssen, in was investiere ich denn und wo stecke ich denn meine Innovationskapazität rein, dass ich nicht am Ende was Tolles habe, aber kein Mensch dieses Produkt mehr abnehmen will. Das heißt, diese Unsicherheit auch in der Perspektive und in der Planung führt dazu, dass in der Unternehmen die strategische Ausrichtung unter sehr großem Druck und großem Anspruch steht.
Die neue Bundesregierung und allen voran der neue Bundeskanzler Friedrich Merz und die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sind beide von der CDU. Die wollen eine wirtschaftsfreundlichere Politik machen. Das steht ziemlich weit oben in der Agenda. Oliver Bartha ist bei uns, Hauptgeschäftsführer, Unternehmerverband Südwestmetall. Was erhoffen Sie sich von der aktuellen Bundesregierung?
Wir erhoffen und erwarten, so muss man es wohl formulieren, dass die wirtschaftsfreundliche Politik jetzt sehr schnell auch ankommt. Wir haben hier kein Erkenntnisproblem. Wir sind im engen Austausch mit der Politik, sodass unsere Anforderung und das, was wir erwarten, um die Wirtschaft wirklich auf die Beine zu bringen. Wir sind 3 Jahre im negativen Bereich, was das BIP betrifft. Dass das sehr schnell dass das jetzt sehr schnell vorangeht. Und deswegen gucken wir gerade heute ein bisschen mit Sorge nach Berlin, wo die ersten Änderungen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, wieder lange diskutiert werden und sehr kritisch diskutiert werden. Das ist für die Planungssicherheit und für die Entlastung der Wirtschaft natürlich nicht gut.
Aber es ist natürlich auch Politik. Wir haben ein bisschen vorhin schon angesprochen, was gebraucht wird. Also Steuerlast, Bürokratie, das sind ja die wirklich viel gesagt. Wir haben gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, es ist alles gesagt. Aber wo liegt denn Ihre Prioritätenliste? Also was muss zuallererst umgesetzt werden, akut jetzt?
Akut jetzt ist die Steuerlast, sind die Energiepreise. Das sind direkte Kosten, die abfließen aus dem Unternehmen. Und dann schließt sich sehr schnell das Thema Standortkosten, was die Arbeit betrifft, an. Die Lohnstückkosten sind zu hoch. Das liegt zum Teil natürlich auch bei den Gehältern, die wir hier uns erlauben in Baden-Württemberg. Aber es liegt natürlich vor allem an den Nebenkosten. Wir sind jetzt bei 42%. Kinderlose liegen noch drüber. Die Institute, die nach vorne schauen, gehen im Worst Case der Fall aus, im schlimmsten Fall davon aus, dass wir weit über 50% steigen. Das heißt, die Hälfte kommt nochmal obendrauf. Das ist kaum zu schultern und im internationalen Vergleich absoluter Spitzenreiter. Das können wir uns nicht länger erlauben.
Können Sie es uns kurz erklären? Also die Rahmenbedingungen zu verändern ist ja klar, aber das kostet erstmal. Es werden Steuerausfälle da sein, da fehlt das Geld wieder an anderer Stelle oder man muss Schulden finanziert wiederum an anderer Stelle reinstecken. Wo kommt denn das wieder zurück? Also wenn ich in die Wirtschaft reinstecke, kommt es auf der anderen Seite irgendwo wieder zurück, sodass wir alle was davon haben?
Natürlich. Wirtschaft ist das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft, die Industrie vor allem, weil wir hier mit guten, hochwertigen Arbeitsplätzen natürlich unser Sozialsystem, unseren Wohlstand finanzieren. Und wenn wir hier Jahr für Jahr Arbeitsplätze verlieren, wird die Situation immer prekärer. Wir werden mit einzelnen Dienstleistungsfunktionen, die sehr, sehr wichtig sind, aber nicht das Niveau kompensieren können, was uns durch die Industriearbeitsplätze verloren geht. Und ich sagte es gerade, allein in Baden-Württemberg seit dem Höchststand 2019 haben wir schon 50.000 Arbeitsplätze verloren. Im letzten Jahr 13. Die Ankündigung vieler Unternehmen gehen weit drüber hinaus. Die Kurzarbeit ist sehr hoch. Die Arbeitslosigkeit liegt 10% über dem, was wir im Vorjahr hatten. Damit kommt jetzt die Situation auch im Arbeitsmarkt an.
Da sprechen Sie was an, denn der Kanzler hat ja auch gleichzeitig gefordert, es gibt ja jetzt eine Arbeitszeitdebatte zurzeit in Deutschland, der hat, Zitat, eine Kraftanstrengung gefordert und sagt, wir müssen mehr arbeiten. Also was sagen da die Verbände, mehr arbeiten in Deutschland, Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken?
Das muss man, glaube ich, ein bisschen genauer sich anschauen. Wir haben in Deutschland eine durchschnittliche Arbeitszeit von reichlich 1300 Stunden. Und wenn wir nach USA schauen, haben wir da 1800 Stunden. Das ist beeindruckend mehr. In der Schweiz sind es um die 1500. Das heißt, wir sind schon eher unterdurchschnittlich unterwegs. Das liegt aber nicht daran, dass jemand, der Vollzeit arbeitet mit ca. 40 Stunden, hier wenig arbeitet oder auf der faulen Haut liegt, sondern es liegt an dem hohen Teilzeitanteil. Und den können wir ändern, indem wir Infrastruktur verändern, Kindergärten bauen und diese auch betreiben.
Da zitieren Sie jetzt eine Studie, glaube ich, des Instituts der deutschen Wirtschaft. Deutschland da sehr weit hinten sieht. Nur in Tschechien sind es zum Beispiel fast 300 Stunden mehr. Gibt aber auch andere offizielle Daten. Da steht überhaupt nicht drin, dass wir zu wenig arbeiten, sondern dass wir eigentlich ungefähr im EU-Durchschnitt sind, was die Wochenarbeitszeit angeht.
Deswegen sagte ich es, Sie müssen schon sehr genau hinschauen, was Sie da vergleichen. Wenn Sie alles reinnehmen, dann haben Sie den hohen Teilzeitanteil in Deutschland mit drin und dann sinkt rein rechnerisch der Wert deutlich runter. Die, die Vollzeit arbeiten, im M&E-Industrie haben wir 35-Stunden-Woche, aber Sie gucken ja auf die gesamte Wirtschaft, da haben Sie dann einen anderen Schnitt bis hin zu 40 Stunden und alle Modelle dazwischen, dann kann man hier kaum erwarten, dass man da noch eine ganz signifikante Steigerung braucht oder auch bekommen wird. Aber der Teilzeitanteil, der ist in Deutschland außerordentlich hoch, wahrscheinlich Spitzenreiter. Ja. Und der ist nicht deshalb da, weil die Menschen faul sind und nur noch einen halben Tag arbeiten wollen, sondern der ist deshalb da, weil ansonsten das Leben nicht gut zu organisieren ist.
Wir sprechen über die Arbeitszeitdebatte, die im Augenblick geführt wird in Deutschland. Und da hat uns Sandra aus Heidelberg zum Beispiel geschrieben, wenn wir über Arbeitszeiten reden, dann bitte nur im Vergleich zu Europa, denn auch Deutschland ist Teil der EU. Hat sie da einen Punkt? Also ist es schlecht, wenn wir uns mit den USA vergleichen, Neuseeland oder mit Südkorea, die natürlich die viel mehr arbeiten, aber das ist die Frage, ist das erstrebenswert?
Ich glaube, dass es am Ende nicht so sehr darauf ankommt. Man könnte jetzt sagen, wir sind in einem globalen Wettbewerb. Das heißt, wir müssen uns schon auch die Beschäftigungsbedingungen und Rahmenbedingungen anschauen, die außerhalb Europas gelten. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Selbst im Vergleich zu der Schweiz, zu Frankreich, zu Großbritannien liegen wir im Schnitt etwas niedriger. Und ich hatte es ja erläutert, das ist für mich kein Indikator, dass jemand, der tagsüber zur Arbeit geht, jetzt zu wenig schafft, sondern wir brauchen Rahmenbedingungen, dass wir mehr Arbeit durch Reduzierung von Teilzeit ermöglichen und damit schlicht mehr Hände aufs Deck bekommen, die arbeiten können und weniger jetzt eine Kennzahl zu erfüllen.
Wir haben auch eine Feiertagsdebatte, Herr Bartha. Morgen ist schon wieder einer, muss man sagen. Also eigentlich ja eine schöne Sache. Ne? Es waren jetzt aber doch recht viele. Also ich glaube, morgens Frohen Leichnam, da kam noch Himmelfahrt, Pfingsten, Ostern ist auch noch nicht so lange her. Immer wieder flankiert von Brückentagen, wo dann auch wieder die Maschinen runtergefahren werden, die Kitas schließen und. Das ist ja wieder eine Frage. Also haben wir zu viele? Was hatten Sie gesagt? Herr Bayers möchte gerne den Pfingstmontag abschaffen.
Sind
Sie da dabei?
Das habe ich gestern in der Zeitung gelesen.
Unser
Finanzminister hier aus Stuttgart. Ob es der Pfingstmontag ist, weiß ich gar nicht. Aber er hat es ja so aufgezogen, dass es schwierig sein wird, welchen man nimmt. Das müsste ja ein bundesweiter sein. Und wenn man dann noch über kirchliche Feiertage spricht, bekommt man nochmal eine ganz andere Diskussion. Das IFO oder das IW hat gesagt, es sei von der Produktivität her gleichzusetzen mit etwa 8 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung, wenn wir einen Tag länger arbeiten würden, alle miteinander. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl jetzt ganz richtig ist. Das wird die Wirtschaftswende nicht herbeiführen. Aber es ist schon auch eine Aufbruchsstimmung und ein Signal, dass wir alle anpacken müssen, um hier ein Stückchen voranzukommen. Also von daher glaube ich, dass wir, wenn wir in den Südwesten oder in den Süden insgesamt schauen, von den 14 vielleicht auch einen entbehren können.
Das ist ja wieder so eine Symboldebatte. Also braucht man zum Feiertag weniger. Die entscheidende Frage ist doch, heißt mehr Arbeitszeit auch mehr Effizienz und Wirtschaftsleistung? Wenn Sie jetzt so eine Zahl in den Raum werfen, 8 Milliarden, das ist natürlich, klingt so wahnsinnig viel. Oder nutzen wir das Potenzial der Arbeitnehmenden in Deutschland überhaupt richtig aus?
Ja, Arbeit ist immer Leistung in der Zeit. Also es kommt schon auch darauf an, wie wir unsere Fertigung, unsere Arbeitsplätze strukturieren, damit wir möglichst effizient unterwegs sind. Das ist ein weiteres Thema, was hinten ansteht. Verfügbarkeit von Arbeitskraft, aber dann eben auch die effiziente Nutzung. Da sprechen wir sehr viel über Digitalisierung. Da sprechen wir über Produktionsprozesse, die state of the art, also bestmöglich in der Industrie sein müssen. Dann geht das auch gut voran. Letzteres, da habe ich keine Sorge. Da ist in Deutschland sehr, sehr viel passiert. Da waren wir immer auch vorne mit dabei im Sinne von hochqualitativen und effizienten Produktionsprozessen. Aber wir reden auch über Büro und indirekte Strukturen, wo wir, glaube ich, uns noch ein bisschen strecken können, was Vereinfachung und Beschleunigung betrifft.
Befürworten Sie denn als Mann und Stimme der Wirtschaft auch diesen Vorschlag, eine wöchentliche Höchstarbeitszeit anstatt einer täglichen einzuführen, also den 8-Stunden-Tag de facto abzuschaffen?
Ich bin überzeugt, wenn wir jetzt gemeinsam über den Schlossplatz gehen, dass wir 99% aller Befragten antreffen werden, die das auch befürworten. die starre Einteilung, die wir gerade haben, wird von den Arbeitenden nicht begrüßt und von den Unternehmern schon gar nicht, weil sich viele Beschäftigte wünschen, viel flexibler arbeiten zu können, das besser einteilen zu können, vielleicht auch auf private Dinge, familiäre Dinge besser Rücksicht zu nehmen, ohne aber dann wieder in ein Teilzeitmodell zu rücken, weil ich es sonst nicht vereinbaren kann. Also diese Debatte ist überfällig und sollte dringlich gelöst werden.
Ja, muss man nicht sagen, dass also die 99%, da würde ich Ihnen widersprechen, weil ich in keiner Umfrage 99% erreichen werde, glaube ich nicht. Außer in der wollt ihr mehr Geld haben, vielleicht die schon. Befürworten, also man muss ja sagen, in der Realität ist das doch ohnehin schon gang und gäbe. Es gibt doch eine Menge Leute, die arbeiten viel mehr als 8 Stunden. Wir leisten doch Überstunden in Deutschland ohne Ende. Die gehen ja in so eine Berechnung auch gar nicht rein. Oder doch?
Genau. Sie müssen immer schauen, welche Statistik Sie heranziehen, ob da Mehrarbeit mit reingerechnet wird. Und hier geht es ja darum, wie organisiere ich Arbeit? Wie kann ich Schichten organisieren, ohne hier in die Bredouille mit dem Gesetz zu kommen? Wir haben sehr viele Modelle in der Gastronomie zum Beispiel, wo ich mein Geschäft 10 Stunden geöffnet habe. Und damit komme ich natürlich, was die Einteilung der Arbeitszeit betrifft, in große Probleme. Ich habe Schichtsysteme in den Fabriken. Ich habe das in Pflegediensten, in Krankenhäusern. Und von daher glaube ich, dass wir, was die Betriebe betrifft, hier eine große Erleichterung erfahren, wenn der gesetzliche Rahmen freier wird. Und umgekehrt bin ich fest überzeugt, dass, wenn es nicht die 99% sind, aber doch die Mehrheit aller Beschäftigten das auch begrüßen werden. Es geht hier nicht um unbezahlte Arbeit und es geht hier auch nicht um Ausweitung der individuellen Arbeitszeit, die jeder erbringen muss, die er mit seinem Arbeitgeber vereinbart hat.
Wir wollen sprechen über die Zukunft der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg mit Oliver Barter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes und der Unternehmer Baden-Württemberg. Vorher müssen wir aber noch eine Frage klären. Wir haben ja gerade diese Arbeitszeitdiskussion gemacht und Helga, die versteht das nicht. Also wir reden am Anfang der Sendung von Kurzarbeit. Wir reden von Stellenstreichungen aufgrund leerer Auftragsbücher und schlechter Konjunkturdaten. Was soll denn dann mehr Arbeit bringen und diese Debatte, das versteht sie nicht. Können Sie es ihr erklären?
Genau, die Frage ist durchaus berechtigt. Viele Betriebe hängen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation ziemlich durch und haben damit überhaupt keine Auslastung. Da nützt es auch nichts, wenn ich noch 3 Bewerber an die Haustür stelle. Wir haben aber große Sorge, dass wenn die Konjunktur jetzt doch anzieht und die ersten Signale sich dann doch verstetigen, dass wir dann nicht mehr in der Lage sein werden, unser Geschäft zu bewältigen. Das ist das Thema Fachkräftemangel, was weiterhin ungelöst ist.
Wo sehen Sie denn die Zukunft der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg? Mal so eine große Frage zum Schluss.
Die große Frage zum Schluss ist die Glaskugel. Die Metall- und Elektroindustrie wird sich weiter transformieren. Das wird die Automobilindustrie sein, die aber ganz sicher nicht mehr die Größe haben wird, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Das hat schlicht technologische Gründe für ein Elektroauto. Im Vergleich zum Benziner brauchen Sie Faktor 1:10 an Beschäftigung, also sehr viel weniger. Das heißt, andere Wirtschaftszweige werden sich hier weiterentwickeln müssen und wachsen müssen. Und da haben wir in Baden-Württemberg ein gutes Potenzial. Die Medizintechnik ist traditionell stark in Baden-Württemberg. Optische Industrie, Zeiss hat gerade vermeldet, dass sie da weiter investieren. Was Luft- und Raumfahrt betrifft, wird sich weiterentwickeln, sodass wir hier sicherlich breitere Branchen ansprechen werden, die dann auch in der Lage sein werden zu wachsen.
Der Ministerpräsident hat da ja noch andere Ideen. Der saß neulich auf einem Panel mit Achim Wambach, dem Präsidenten des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsförderung in Stuttgart bei einer Diskussionsveranstaltung. Und da versprechen sich die beiden Impulse von einer steigenden Militärproduktion. Ja, wie? Also Baden-Württemberg als Rüstungsstandort. Wie sehen Sie das als Verbandsvorsitzender?
Baden-Württemberg hat einen großen Anteil an Rüstung- und Defense-Unternehmen. Gerade in der Bodenseeregion haben wir zahlreiche, sehr prominente Unternehmen, von denen wir auch wissen, dass dort Wachstum stattfindet, was die Personalseite betrifft, sodass wir hier eine weitere Branche sehen zu den eben genannten, die wächst. Und ich glaube, man wird keinen Widerspruch erfahren, wenn man sagt, dass dieses Wachstum zunächst erstmal anhalten wird, wenn wir die ganzen Debatten und die Außensituationen uns betrachten. Aber auch hier ist, festzustellen, dieses Wachstum wird in keinem Fall ausreichen, die wegfallenden Arbeitsplätze, die wir aus der Dekarbonisierung im Bereich der Verbrennermobilität und Ähnlichem haben, das auszugleichen. Wir brauchen viele Standbeine. Die eben genannten sind sehr vielversprechend. Rüstung ist sicherlich dazu zu zählen.
Ich frage Sie gleich, wie erstrebenswert Sie das finden. Aber vorher würde ich gerne noch eine praktische Frage stellen, nämlich wie konkret wird denn sowas umgesetzt? Also programmiere ich ja die Maschine um, also Autoteil weg, Rüstungsteil wird produziert oder und los geht's mit der Zulieferung von Teilen? Oder stellen Sie sich da Rüstungsgüter vor, die wir hier komplett autark produzieren?
Ja, so, und Sie haben es ja auch formuliert, wird so einfach wird es nicht funktionieren. Die Unternehmen haben ihre Fertigungsstätten und erweitern diese Fertigungsstätten. Das ist das Erste, was gerade jetzt auch passiert. Wir als Verband unterstützen das auch. Wir haben einen Tarifvertrag mit der IG Metall geschlossen zur regionalen Personalüberlassung, sodass Unternehmen, die keine Beschäftigung haben, jetzt Beschäftigte ausleihen können in die Betriebe, die jetzt mehr brauchen. Das ist Kapazitätsausgleich, das ist aber auch ein bisschen ausprobieren, ob ich nicht in dem neuen Betrieb dann vielleicht auch meine endgültige Heimat finde. Findet sehr viel Zuspruch, sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Und das andere ist der Ausbau der vorhandenen Fertigung. Inwieweit ein Betrieb, der heute klassisch M&E produziert, dann für Rüstung produziert, wird man im Einzelfall sehen müssen. Es hat vielfältige Fragezeichen. Das eine ist, kann ich das technologisch überhaupt? Bei vielen Dingen haben wir Dual Use, ja, so ein LKW, der fährt auch im Camouflage-Look genauso, wie er als Baustellenfahrzeug fährt. Aber es gibt natürlich Dinge, die man auch ändern muss. Und ein Punkt, den man auch ansprechen muss, ist, dass viele Unternehmen auch eine ethische Debatte intern führen.
Na, ich denke halt an die Maschine, die Sie vorhin beschrieben haben, mit siebenstelligen Kosten, die jetzt unbenutzt dasteht, weil sie nicht ausgelastet wird. Aber Sie haben gerade gesagt, eine ethische Debatte, das ist jetzt auch nochmal eine Frage an den Menschen. Hinter jedem Funktionär steckt ja auch ein Mensch, Herr Barter. Wie erstrebenswert finden Sie denn das, dass wir hier im Südwesten ein Rüstungsstandort wird? Haben Sie da nicht zumindest irgendwie mal drüber nachgedacht, dass es auch Bedenken hervorrufen könnte? Vielleicht auch bei Ihnen selbst?
Ja, es kommt... Die Dinge sind sicherlich zu trennen. Was ich für mich selbst entscheide, muss ja für die Industrie nicht richtig sein. Ich glaube, dass man aus einer wirtschaftlichen Perspektive und aus den Umfeldbedingungen heraus gar nicht umhinkommt, sich mit Rüstung und Aufbau von Defense-Qualitäten zu beschäftigen. Ich respektiere jeden, der an der Stelle arbeitet, sich bereit erklärt, dort zu arbeiten und aber auch, wir haben gerade die Wehrpflichtdebatte, sich bereit erklärt, hier für die Bundeswehr tätig zu werden. Für mich ist es kein Modell. Ich habe selbst keinen Wehrdienst geleistet. Ich habe 2 Jahre lang individuellen Schwerstbehinderung gemacht. Und das würde ich heute wieder so tun, aus vielerlei Gründen. Aber das heißt nicht, dass das einzelne Wahrnehmen richtig ist für die Industrie und für die Republik. Ich glaube, man muss beides nebeneinander sehen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Debatte genau das auch am Ende zeigen wird.
Ich bemühe jetzt mal zum Schluss die Stiftung Baden-Württemberg, die gesagt hat, German Angst, aus German Angst wird German Zuversicht und die Debatte wird sicherlich noch lange weitergehen. Danke, dass Sie sich ihr gestellt haben. Vielen Dank, Oliver Barter.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.